Hallo Daniel.
Hallo Thomas.
Mit was treffe ich dich?
Ich nenne diesen Drink Flamme der Freiheit.
Sehr gut. Was ist drin?
Sehr amerikanisch, würde ich sagen, ein amerikanischer Rye, ein französischer Picon Amer, ein Orangenlikör, den man normalerweise zum Bier trinkt, und ein italienischer Wermut. Zusammen mit einem sehr deutschen Barlöffel Himbeersirup. Sehr.
Sehr gut. Ich habe einen Gold Rush. Also ein Gold Rush ist eine Variation von einem Whisky Sour, aber mit einem Irish Whisky als Grundlage.
Oh, ein Irish Gold Rush.
Ein Irish Gold Rush, genau. Und die Frage ist ja, war das nicht vorherbestimmt? War nicht völlig klar, dass ich einen Gold Rush in diese Folge mitnehmen würde?
Ja, gibt es nicht irgendwo einen Supercomputer oder einen Gott, der das alles schon vorhergesehen hat?
In den Akasha-Chroniken stand drin, dass ich diese Folge begleiten würde mit einem Gold Rush.
Genau.
Und wir
Also es gibt
reden
ja dann auch
heute.
diese Kinder, ne? Diese, wie heißen, Indigo-Kinder,
Ja.
die Zugriff haben auf die Akasha-Chroniken.
Genau. Die zum Beispiel, die wussten das schon. Aber natürlich war auch von Anfang an, also von Anfang des Universums, ab dem Urknall, war klar, dass das Getränk sein würde. Sofern bestimmte Formen des Determinismus, und darum wird es heute gehen, tatsächlich stimmen.
Ja, was ist eigentlich Determinismus, Thomas?
Tja, Determinismus ist sehr viel. Determinatio ist Bestimmung. Und Determinismus ist zunächst mal eine mögliche Position in sehr vielen Diskursen, die sagt, irgendetwas war von irgendwas anderem vorher bestimmt, determiniert. Und das war es eigentlich schon. Wenn man genauere Antworten will, dann muss man in die jeweiligen Diskurse rein und sagen, worüber man eigentlich redet. Den Determinismus gibt es nicht. Es gibt heutzutage so im Schwange so einen ganz kruden, sagen wir mal, physikalischen Determinismus, der sagt, irgendwie ist alles, was passiert, durch Naturgesetze und zwar auf der physikalischen Ebene bestimmt. Das wäre dann eben so diese Position. Ja, von Anfang an war klar, dass sich das Universum so entwickeln würde. Dann gibt es einen, ja, so einen groben Sozialdeterminismus oder psychologischen Determinismus, ne, wenn man sagt, der oder die hat eine schwere Kindheit, deshalb musste das so kommen, das und so, das wäre so sowas. Das ist aber natürlich alles sehr viel älter und sehr viel größer. Und ich erzähle mal einfach eine kleine Geschichte, wenn
Ja, bitte.
ich darf. Lukian von Samosata, ein großartiger Autor, den ich allen nur ans Herz legen kann, der hat unter anderem philosophische Dialoge geschrieben, die sich manchmal so lesen, als hätte Quentin Tarantino Platon adaptiert.
Also ein
Und
sehr lustiger Autor, das muss man auch dazu sagen. Er schreibt ganz tolle kleine Kurzgeschichten, die einfach wirklich auch sehr witzig sind.
genau, und er hat in gewissem Sinne auch die Science-Fiction-Literatur erfunden oder zumindest die Fiction-Literatur mit seinen wahren Geschichten. Also warme Empfehlung, eigentlich egal was von ihm. Und es gibt eine kleine Geschichte, einen kleinen Dialog. Auf Griechisch heißt der Zeus Elenchiomenos, also Zeus widerlegt, in dem ein Kyniskus, also ein kleiner Kyniker, kann man auch übersetzen als Hündchen, also ein kynischer Philosoph, das Hündchen mit Zeus diskutiert. Und dieser Philosoph fragt Zeus, ja, wie ist es denn eigentlich mit dem Schicksal? Eigentlich seid ihr Götter doch, wenn man Homer glaubt, auch dem Schicksal unterworfen. Und dann wird das ausbuchstabiert. Was das bedeutet? Das bedeutet nämlich unter anderem, dass niemand für irgendwas verantwortlich ist, dass es keinen Sinn macht, Opfer zu bringen den Göttern, weil die Götter ja auch nichts ändern können, dass Zeus selber natürlich auch genauso dem Schicksal unterworfen ist wie alle anderen, dass es also kein Entkommen ist, dass alles vom Schicksal determiniert ist, was im Grunde ganz viel unsinnig macht. Also Schuldzuschreibung, Verantwortungszuschreibung, Opfergaben, alles irgendwie sinnlos und der Dialog endet dann damit, dass er sagt, er will. Also der Kyniskus endet, dass er auch nicht mal mit dem Schicksal tauschen will, weil da hat man ja wahnsinnig viel zu tun, wenn man das alles determinieren muss. Und Zeus sagt dann, ja, ich gehe jetzt weg, ich habe keine Lust mehr mit dir zu reden, du Sophist. Klassischer Vorwurf. Und dann sagt der Kyniskus noch, naja, dann war mir wohl vorherbestimmt, den Rest nicht mehr zu hören. So, Und das, da sieht man schon, diese Frage nach der Determiniertheit ist nicht gebunden an Physik oder Biologie oder Psychologie oder auch ein christliches Weltbild. Es ist also nicht nur das Problem, dass ein allmächtiger Gott irgendwie alles determiniert, sondern auch die Griechen kannten das schon.
Genau, also wir haben sozusagen, eigentlich müssen wir von einer Dialektik ausgehen, sowohl der These des Determinismus als auch der Widersprüche zum Determinismus. Das ist alles sehr alt. Es gibt schon in der frühgriechischen Philosophie, also vor Platon, eine große Diskussion um Göttersprüche, also um sozusagen göttlich definiertes Schicksal und das Gesetz der Physis. Also sozusagen einer rein ohne Götter entwickelten Theorie davon, wie die Welt entsteht. Und dadurch, dass die Göttersprüche natürlich mit allmächtigen Göttern arbeiten, muss auch diese Diskussion über die Gesetze der Physis gewissermaßen mit Prinzipien arbeiten, die dem ja gleichkommen. Ne? Also das ist ein theoriepolitisches Programm, dass wenn man also eine theologische Erklärung hat mit allmächtigen Göttern und man möchte das kontern mit etwas Vernunftlogischem oder etwas, was sozusagen ganz ohne Götter auskommt, ohne irgendwelche Ursachen, die man setzt, dann muss man die eigenen Prinzipien so hoch ansetzen, dass sie im Prinzip dieser Göttererklärung den Anspruch streitig machen können. Und daraus entstehen eigentlich deterministische Thesen. Und die gibt es eben seit der frühgriechischen Philosophie, diese Auseinandersetzung zwischen Göttersprüche und Gesetze der Physis. Das sickert zum Beispiel auch in das griechische Theater ein. Das bestimmt die Grundstruktur der griechischen Tragödie. Das wird in der griechischen Komödie oft persifliert. Man kann Namen nennen wie Anaxagoras, der an den Anfang die Möglichkeit setzt und damit abmildert, was Anaximander nach der Auffassung von vieler sozusagen als Naturspekulation gesetzt hat, also eine Natur, die sich gesetzmäßig entwickelt und insofern in der Beschreibung dieser Gesetzmäßigkeit vorherbestimmt ist. Man kann auch sagen, Leukipp und Epikur versuchen das miteinander zu vermitteln. Die sind Atomisten, aber die versuchen gleichzeitig auch die Differenz irgendwie zur Geltung zu bringen, die also eben nicht nur von einem eingültigen Prinzip ausgeht. Man kann auch ins Mittelalter schauen, in die mittelalterliche Philosophie und kann Thomas, der sagt, also in Gott ist eigentlich alles Mögliche wirklich. Also Gott ist gewissermaßen die Verwirklichung all dessen, was möglich ist und damit derjenige, der alles vorhersehen kann, was wir uns nur so denken können und damit die Vorherbestimmung. Und Cusanus, der das wendet und sagt, Gott ist der Wirklichkeit nach Möglichkeit. Das heißt, Gott ist eigentlich das Prinzip der Möglichkeit. Er kehrt es gewissermaßen um und versucht damit zu sagen, nein, nein, das höchste Prinzip ist nicht Vorherbestimmung, das höchste Prinzip ist Möglichkeit. Und daran schließt zum Beispiel ein Philosoph wie Spinoza an, aber vor ihm schon Bruno, Leibniz und andere. Das heißt, wir haben diese ganze Diskussion bis Immanuel Kant bis zu den Antinomien der reinen Vernunft haben wir das Problem des Determinismus und der Freiheit. Und insofern gehört das mit zum Traditionsumfang der Philosophie seit Beginn dessen, was wir Philosophie nennen können. Und ich sage immer, wer Argumente gegen und für den Argument, für und gegen den Determinismus sucht, das sind jetzt gegen den Determinismus sucht, der kann sich in dieser Tradition umschauen. Und kann sich anschauen, dass viele dieser Diskussionen, die wir heute in anderer Gestalt führen, dort schon geführt wurden.
Und dass die in anderer Gestalt geführt werden, ist eben interessant, weil der Determinismus auf vielen Ebenen stattfindet. Nicht nur in vielen Feldern, wie er schon angedeutet hat, dass man sagt, das ist irgendwie ein theologisches Problem. Also Leute wie Boethius setzen sich damit ja auch auseinander. Also das ganze Problem der Theodizee, also der Gottesrechtfertigung, ist im Grunde auch ein Determinismusproblem. Ne? Wenn alles vorherbestimmt ist von Gott, dann halt auch das Schlechte und so. Was macht man damit? So, was macht man dann auch mit dem freien Willen? Da geht es dann los, dass Determinismus und freier Wille aneinander gebunden sind, was vorher gar nicht unbedingt so das Problem war, weil die
Ja.
Stoiker zum Beispiel auch gesagt haben, naja, es ist alles determiniert, aber man kann sich ja dazu noch verhalten.
Genau.
Insofern war das nicht immer eng geführt. So, und was jetzt passiert, jetzt haben wir verschiedene Felder, eben Physik und Biologie und Psychologie und bla bla bla. So, und das
Aber
Interessante.
vielleicht können wir noch ganz kurz sagen, das wird auch da vor allem natürlich problematisch, wo der freie Wille mit der Vernunft assoziiert wird und die Determination mit einem theologischen Prinzip. Und dort, wo die Vernunft dem Gott gegenübertritt und sagt, wir haben ein Eigenrecht, der Mensch hat ein Eigenrecht in seinem Denken, dort wird natürlich Freiheit dem der göttlichen Vorherbestimmung entgegengesetzt. Insofern haben wir wieder ein theoriepolitisches Problem, das genau dasselbe ist wie das, was in der frühgriechischen Philosophie passiert.
Und nun ist es so, dass inzwischen die verschiedenen Felder, in denen das auftreten kann, sich natürlich auskristallisiert haben. Also wir haben eine Physik und es ist eben lustig zu sehen, dass innerhalb der Physik, sagen physikalisch jetzt diese Debatte wiederholt wird. Also auch innerhalb der Physik haben wir Leute, die sagen, nein, es gibt physikalischen Indeterminismus oder der Indeterminismus ist richtig. Und es gibt Leute, die sagen, nein, der Determinismus ist richtig. Und dann wird nicht mehr philosophisch argumentiert, auch wenn die Muster noch dieselben sind, sondern auf physikalischer Ebene, zum Beispiel in dem Nano.
Vielleicht würde ich das, da würde ich kurz widersprechen, Thomas, und würde sagen, es ist doch noch philosophisch, aber auf eine Weise, die nicht mehr reflektiert wird. Vielleicht könnte man sagen, es ist eine metaphysische Argumentation. Zum Beispiel gibt es eine Physikerin, die ich sehr schätze, Sabine Hossenfelder, die die Physik kritisiert für zum Beispiel Formen der Reduktion, für die Annahme, dass es Dinge da draußen gibt, die wir einfach annehmen müssen, die nach mathematischen Modellen funktionieren. Das fand ich immer sehr, sehr klug, diese Kritik. Aber kürzlich hat sie doch tatsächlich behauptet, also die Physik würde beweisen, dass alles vorherbestimmt sei. Der menschliche Wille, der freie Wille sei eigentlich nur eine Illusion und sei etwas, was gewissermaßen hineinprojiziert wird. Und man muss sich klar darüber sein, die Physik beschreibt empirische Sachverhalte. Und empirische Sachverhalte sind immer empirisch. Sie sind nie notwendig. Sie sind abhängig von den Bedingungen ihrer Beobachtung. Sie sind abhängig von den Bedingungen ihrer Gegebenheit und sie sind abhängig von den Bedingungen ihrer Kausalität. In dem Moment, wo jemand ein allgemeines Gesetz formuliert, formuliert er etwas, was notwendig ist. Und an dieser Stelle übertritt er die Grenze von der Wissenschaft in die Philosophie. Und insofern ist es völlig okay, dass wir uns mit physikalistischem Determinismus auseinandersetzen, denn da sind die Physiker auf unserem Gebiet.
Genau, also wahrscheinlich muss man einen Unterschied machen, wenn man sagen, auf der Physikseite zum Beispiel überlegt, sind Quantenprozesse determiniert in dem Sinne, dass sie mit Notwendigkeit ablaufen? Ja, so richtig mit Notwendigkeit nicht, oder nur mit Wahrscheinlichkeit und was das dann bedeutet. Also da haben wir sozusagen Subdebatten innerhalb der Physik und dann eben immer mit der Gefahr des Übertritts in allgemeine Thesen. Also man kann ja eher sagen, einzelne Fälle von Teilchenverhalten diskutieren, sagen, war das jetzt, musste das so passieren oder gibt es da einen Bereich von reiner Wahrscheinlichkeit? Und so das sind erstmal Detaildebatten, die dann aber sofort kippen, wenn, wie du sagst, Allgemeinbehauptungen aufgestellt werden. Und dann passiert was sehr Interessantes. Und man kann den Determinismus auf den einzelnen Feldern jeweils irgendwie diskutieren. Ja, zum Beispiel so wie in der Psychologie, dass man sagt, nein, es gibt aber auch Fälle, in denen Individuen nicht determiniert sind oder es gibt immer Fälle, in denen alle Fälle, in denen Individuen nicht restlos determiniert sind, zum Beispiel von ihrer Herkunft. Und dann sagen andere, doch, das ist immer so und so. Also man kann das sozusagen im Feld besprechen. Und dann kann man feststellen, was passiert, wenn man bestimmte Thesen aufstellt. Also was tut man, wenn man die eine oder die andere Seite vertritt? Und das ist wichtig für uns Philosophen, denn da, das hast du ja auch gezeigt und, in der Auseinandersetzung immer mal wieder, und das zeigen auch andere Philosophinnen und Philosophen. Es ist nicht egal, worüber man spricht. Wenn man nämlich über Freiheit spricht, spricht man ja mit anderen über Freiheit. Das heißt, man tut irgendetwas und ja, vielleicht kannst du mal beschreiben, du weißt, glaube ich, worauf ich raus will, du kannst mal beschreiben, was da Inhalt und Form oder Inhalt und Operation miteinander zu tun haben.
Ja, also man könnte sagen, zunächst einmal ist es wichtig, ein logisches Verhältnis zu verstehen. Determinismus, wenn wir ihn verstehen als alles ist vorherbestimmt, ist die stärkste These, dann ist das ein Problem. Wenn wir sagen, manches ist vorherbestimmt, ist es eher nicht so ein Problem. Wenn wir sagen, nichts ist vorherbestimmt, ist das wieder ein Problem. Wir müssen also unterscheiden zwischen nicht zwei, sondern drei Fällen, in denen wir haben alles, einiges, einiges nicht. Und nichts. Womit wir uns heute hier beschäftigen, ist der Fall, alles ist determiniert. Nicht einiges ist determiniert und einiges nicht, denn dann kann man sich ja dazu immer noch verhalten. Wenn auch nur eine Sache nicht determiniert ist, und die betrifft insbesondere die Voraussetzungen, dann haben wir kein Problem. Also wir beschäftigen uns heute mit, alles ist determiniert. Was hat das also mit Inhalt und Operation zu tun? Es gibt bestimmte Begriffe, die betreffen, wenn wir sie thematisieren, das, was wir tun, wenn wir sie thematisieren. Wenn ich Freiheit thematisiere, setze ich die Freiheit voraus, Freiheit thematisieren zu können. Habe ich diese Freiheit nicht, kann ich sie gar nicht thematisieren. Wenn ich also jetzt nun behaupte, alles ist determiniert, dann umfasst dieses alles auch meine Aussage selbst. Das heißt, meine Aussage, dass alles determiniert ist, ist determiniert. Das aber ist logisch ein Zirkelschluss. Man kann nicht sagen, das, was ich beweisen will, ist die Voraussetzung des Beweises. Denn wenn man das macht, dann sagt man, es ist vorherbestimmt, dass alles vorherbestimmt ist. Dann hat man sozusagen das, was man beweisen will, mit dem erklärt, was man beweisen will, und hat einfach nur ein sogenanntes Hysteron-Proteron formuliert, ein früheres, späteres oder ein späteres, ersteres, und hat dann gesagt, mein Beweis beweist sich selbst. Also, weil das ein Problem ist, dass man sagt, alles ist determiniert und dann auch noch die Aussage ist determiniert, alles ist determiniert, müssen wir die Frage stellen, funktioniert denn so eine These, alles ist determiniert überhaupt? Man kann jetzt zum Beispiel einen Deterministen fragen, was meinst du denn mit alles? Und der Determinist sagt zum Beispiel, naja, alle Ereignisse sind determiniert. Dann könnte man fragen, was ist denn ein Ereignis? Ist das Ereignis zum Beispiel auf einem Bauernhof, dass der Hahn kräht? Oder ist zu diesem Ereignis zugehörig, dass sich während er kräht die Feder F in seinem Gefieder hebt? Und so alle Federn. Und ist es dann immer noch dasselbe Ereignis, wenn das Huhn 1 daneben sitzt und das Huhn 2 Meter weiter oder nicht? Das heißt, der Ereignisbegriff ergibt nur Sinn, wenn ich schon einen Ausschnitt der Realität beschreibe, den ich auf bestimmte Fragen begrenze, in einem Experiment zum Beispiel. Sobald ich so etwas formuliere wie alle Ereignisse oder ein Ereignis im Kontext von allen, habe ich immer alle Ereignisse. Ein Ereignis ist immer zugleich alle Ereignisse, weil jedes Ereignis auf jedes andere bezogen ist. Ist das dann determiniert? Na, wenn man also sagt, ein Ereignis ist alle anderen, ja, dann muss man natürlich eine Aussage über alle anderen Ereignisse treffen zum Zeitpunkt T. Oder man zieht eine willkürliche Grenze und in dem Moment hat man dann wieder eine Setzung vollzogen und kann das Argument nicht gut formulieren. Jetzt sagt man alle Ereignisse zum Zeitpunkt T. Kann man das denn tatsächlich behaupten? Gemäß der physikalischen Relativitätstheorie ist das unmöglich. Wir können nicht alle Ereignisse zum Zeitpunkt T gerechtfertigt behaupten, weil der Zeitpunkt T abhängig ist von der Zeitmessung und die Zeitmessung relativ ist. Wir haben also gar kein Alles zur Verfügung, mit dem wir argumentieren können. Denn wenn alle Ereignisse auf die anderen verweisen, die zur gleichen Zeit stattfinden, dann haben wir das Problem, dass wir dieses zur gleichen Zeit unendlich ausdehnen können, also bis zur Grenze des Universums, die das keine Grenze hat, wie wir wissen, aber gewissermaßen universelle Dimension besitzt. Aber wir können darüber gar keine Aussage treffen, weil Zeitmessung von Lichtgeschwindigkeit abhängig ist. Das heißt, die Physik selber begrenzt durch die Relativität die Aussagemöglichkeit darüber. Und es ist kein Zufall, dass man in solchen Fällen dann immer wieder einen Supercomputer findet oder einen Supercomputer sich vorstellt, der das alles kann, in dem alles, Achtung, Mögliche wirklich ist. Das heißt, in säkularer Form kommt Gott wieder, dieselbe Gottesidee, die schon in der Antike und im Mittelalter dieses Determinismusproblem gestellt hat.
Ja, und das ist ein interessanter Ansatz, weil er zeigt, wie Philosophie funktioniert nochmal. Denn das ist eben kein Eingehen auf die physikalische Sachebene in dem Sinne, dass man sagt, ja, doch oder nein, sondern drauf guckt, was sind die Voraussetzungen dafür, dass man eine These behauptet und nicht behauptet und was folgt aus der Tatsache, sie zu behaupten im Verhältnis zu ihrem Inhalt. Man kann auch noch weiter an der These selber dann herumdenken. Denn auch aus philosophischer Sicht ist es ja schon problematisch, von alles zu sprechen. Also du hast es freundlicherweise dem Deterministen oder der Deterministin jetzt schon leicht gemacht, gesagt, alle Ereignisse. Aber das muss man halt erstmal machen. Denn alles ist ein Quantor. Ich zähle damit etwas. Na, ich meine dann zwar alles von einer Sorte, aber alles einfach so zu behaupten, könnte aus semantischen Gründen schon schwierig sein. Alles
Ja, es
was
gibt
muss man nicht.
Unabzählbares zum Beispiel, etwas, was einfach
Genau.
nicht abzählbar ist.
Also eigentlich müsste man fragen, alles was ist determiniert? Also so wie bei alles ist eins oder alles ist relativ und so, also alles
Aber in dem
was.
Moment, Achtung, Thomas, wenn du sagst, alles was, hast du schon ein bestimmtes was eingeschlossen und ausgeschlossen. Das ist dann nicht mehr alles.
Ja, genau. Und das scheint aber der Witz von alles zu sein. Also zumindest kann man dafür argumentieren, dass alles halt so funktioniert, dass es nie alles ist, paradoxerweise.
Es gibt noch einen anderen Weg. Man kann auch die These sozusagen versuchen, dialektisch zu lösen. Jemand vertritt diese These und sagt, alles ist determiniert. Dann sagt man, naja, dann ist auch deine Aussage determiniert und damit begründet sie sich selbst. Das funktioniert nicht. Dann sagt er, naja, dann ist determiniert, dass ich eben auch falsch liegen kann. Dann kann ich sagen, okay, dann ist determiniert, dass es mindestens zwei Möglichkeiten gibt. Dann ist Möglichkeit de determiniert, aber was ist, wenn du diese Frage nicht entscheiden kannst, also es kann wahr oder falsch sein, dann wird er sagen, es kann wahr oder falsch oder unbestimmt sein. Es ist determiniert, dass es wahr oder falsch oder unbestimmt sein kann. Und dann sage ich, naja, wenn es eine unbestimmte Möglichkeit ist, dann ist es einfach die Notwendigkeit von Möglichkeit. Es ist determiniert, dass es möglich ist, das. Und das ist die Aufhebung von Determinismus und lustigerweise die Definition von Freiheit. Die Notwendigkeit von Möglichkeit. Muss können ist eine mögliche Explikation dieser Voraussetzung, die wir Freiheit, Differenz oder Möglichkeit nennen können. Das heißt, in der Verteidigung, und da erinnert das ein bisschen an die Phänomenologie des Geistes, die wir vor zwei Folgen mal angesprochen haben, in der Verteidigung bewegt sich der Determinist auf die These zu, die er konsistent vertreten kann, als einziger. Und das ist die These, die seinem eigenen Sprechen entspricht, zum Thema Inhalt und Operation. Solange er etwas behauptet, was er selber nicht behaupten kann, weil seine Behauptung aufhebt, funktioniert das nicht. Sobald er anfängt, sich zu verteidigen, bewegt er sich zu einer Formulierung hin, die sagt, es war notwendig, dass es möglich war, zu behaupten, alles sei determiniert. Und in dem Moment hat er gesagt, es ist aber auch möglich, es nicht zu formulieren. Und damit hat er die Notwendigkeitsbehauptung von alles ist determiniert aufgehoben und in eine Möglichkeit erhoben, die selber notwendig ist und hat nachgewiesen durch seine eigene Verteidigung, dass es möglich ist, Determinismus zu formulieren. Dass es auch möglich ist, ihn misszuverstehen als Notwendigkeitsbehauptung, dass es aber auch möglich ist, eine andere These dazu zu formulieren und dass das konsistent ist. Das heißt, die Konsistenzprüfung hat ergeben, der Determinist liegt falsch, solange er das alles auf sich selbst auch noch bezieht, solange er nicht sieht, dass er in der Behauptung von Determinismus selbst Freiheit in Anspruch genommen hat. Und es gibt einen schönen Satz von Käthe Meyer-Drawe, einer Mathematikerin und dann später Pädagogikprofessorin, die ich sehr schätze, die hat gesagt, wäre der Determinismus wahr, dann wäre seine Behauptung nicht mehr wert als ein Wehen im Wind. Ein Blatt, das vom Wind her umhergewirbelt wird, hat keine eigene Aussage. Es ist einfach nur etwas, was passiert. Und wäre der Determinismus wahr, dann wäre das genauso vorherbestimmt. Dann wäre es einfach nur eine Reihe von Geräuschen, die gar keinen Sinn mehr ergeben, gar keinen Geltungsanspruch erheben können, gar keine Unterscheidung zwischen wahr und falsch treffen können.
Genau. Und das wäre sozusagen der lukianische Weg, den viele andere auch schon gegangen sind, nämlich darauf hinzuweisen, dass die Behauptung des Determinismus eben Konsequenzen hat, auch für die Beschreibung von Behauptungen, die im Grunde dazu führen würden, dass wir gar nicht mehr formulieren können, was wir formulieren wollen, nämlich eine These in einem Diskurs. Also schauen wir uns diese ganzen
Der man
Ausdrücke
zustimmen
an.
kann und der, die man ablehnen kann.
Ja, genau. Also, schauen wir uns diese ganzen Ausdrücke an. Also, wie ich behaupte, dass der Determinismus wahr ist. Wahrheit
Gibt es nur, wenn es Falschheit gibt.
Genau, und eine These kann gut oder schlecht begründet sein und ich sollte sie nur annehmen, wenn sie gut begründet ist, aber Begründungen gibt es dann auch nicht mehr. Wenn wir sowas wie
Ja.
Freiheit nicht haben, also eine Position aus der heraus, wir können, wenn wir das alles löschen, wenn wir also sagen, es gibt sowas gar nicht, können wir kaum mehr beschreiben, was wir eigentlich tun oder wir können gar nicht mehr beschreiben, was wir tun, wenn wir zum Beispiel über den De Determinismus diskutieren. Eine
Ja.
Diskussion ist ja ein Durchlaufen von Positionen, von Argumenten, aber es wäre auch gar kein Durchlaufen mehr. Es wären ja keine Personen, die sich so oder so zu irgendwas verhalten
Nein, es gibt
könnten.
eine Person, die muss behaupten, alles muss. Und es gibt eine Person, die muss behaupten, dass alles kann. Aber warum genau muss das eigentlich nach der Regularität der einen Person gehen? Das heißt, wenn wir es so darstellen, dann sehen wir die Einseitigkeit. Wir haben zwei Personen, die etwas behaupten, aber die Regel der Behauptung fällt auf eine Seite der Behauptung von vornherein, ohne dass es geprüft wird. Prüfen wir die Behauptung, fällt es auf die andere Seite, denn der, der sagt, es muss, kann sagen, es muss. Der, der sagt, es muss können, kann sagen, es muss können.
Und sind es überhaupt noch Personen aus der einen Perspektive? Eine
Nee.
Person können wir auch mal drüber reden, was ist eigentlich eine Person? Aber eine Person ist mindestens mal ein Menschenwesen, was sich verantworten kann und muss.
Was sich selbst bestimmen kann und muss.
Genau, und deshalb auch verantworten kann und muss. Also wenn ich selber nicht bestimmt bin, wie soll es dann sowas wie Verantwortung geben? Und wenn also das eine Person ist, dann wäre eine deterministische Beschreibung nicht möglich, dass zwei Personen diskutieren über Determinismus, weil es gibt gar keine Person, wenn der Determinismus wahr ist.
Nein, es gibt nur einen Ablauf von Ereignissen. Und von denen ist unklar, wer die eigentlich beschreibt. Denn eine Beschreibung muss richtig oder falsch sein können, um eine sein zu können. Sonst ist es einfach nur ein Protokoll. Und dann ist die Frage, wer protokolliert eigentlich als letztes? Und das ist die alte Diskussion über Protokollsätze, die es nicht gibt. Denn jeder Protokollsatz setzt einen weiteren voraus und der wieder einen weiteren. Aber es ist die Frage, was ist die letzte Instanz, die das dann protokolliert? Und da sieht man schon, da wird etwas vorausgesetzt, was man eigentlich zeigen will. Der Determinismus ist aber ein bequemes Modell, mit dem man umgehen kann, das den Menschen die Möglichkeit gibt zu sagen, ich habe keine Verantwortung oder das ihnen sagt, ich kann mir die Welt ganz leicht erklären, die Dinge sind eben so vorherbestimmt. Freiheit ist nur eine Illusion, haha. Und die, die glauben an Freiheit, die haben es nur nicht erkannt. All diese Attitüden gibt es im öffentlichen Diskurs. Deswegen ist Determinismus bis heute auch eine sehr populäre Sache. Man kann sich elitär über die anderen stellen und kann sagen, ich habe gesehen, ihr müsst so handeln. Und ich habe auch gesehen, ich muss so handeln. Verantwortung, dieses schwierige Problem, das mit Moral und Ethik zu tun hat, das ta tangiert mich eigentlich gar nicht. Und dass es euch tangiert, ist einfach nur ein falsches Bewusstsein. Das heißt, es ist auch ein Schein, mit dem wir es zu tun haben. Kein Phänomenschein, sondern ein Argumentschein. Und Philosophen jeder Generation haben ihr Möglichstes getan, um diesen Schein aufzulösen. Und insofern kommen wir unserer Aufgabe eigentlich ganz gut nach.
Darauf Cheers und bis zum
Cheers.
nächsten Mal. Vielen
Bis zum
Dank.
nächsten Mal. Die Flamme der Freiheit.